Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hi Lynn, schön dich zu sehen. Und ich habe gleich mal eine Frage für dich mitgebracht, wie man wie schön sagt, ne? Unter ja, so den Podcast-Experten. Du, ich habe dir mal die Frage mitgebracht, wie sieht's denn aus mit deinem Februarbuch?
Ich stecke mittendrin und es ist immer noch fantastisch. Ich glaube, ich habe schon geschwärmt in der letzten Folge.
Stimmt, du hast schon geschwärmt, bevor du es fertig hattest.
Ne?
Und da habe ich dich schon darauf hingewiesen, dass das
unprofessionell ist.
Aus literaturkritischer Sicht, obwohl ich gar nicht weiß, ob das stimmt. Einfach mal behaupten, das ist eh gut. Und ich finde aber auch, es eigentlich schön, oder ich finde es schade, wenn man es nicht schafft, nur weil man viel liest oder weil man vielleicht auch für professionell liest, in Anführungszeichen, wenn man dann so die Begeisterung so verliert irgendwann.
Ja.
Das wäre ja voll schade so, ne?
Das ist, total.
Das wäre so der Kipppunkt.
Das wäre also der Kipppunkt. Ich bin immer noch begeistert. Ich bin jetzt circa mit dem ersten Drittel fertig. Wir haben heute den 10.2.
Läuft bei dir einfach.
Läuft bei mir.
Du musst bedenken, der Februar ist ein bisschen kürzer, aber es ist nicht einer von den kürzesten diesmal. Also bis zum 28. das schaffst du.
Ich bin
Erkennst du das? Der Februar ist doch einmal immer so, ne? Schaltjahrmäßig.
Ja, 27 dann.
Ja, genau. Und jetzt ist 28. Das geht ja noch.
Ja, das geht an dem einen Tag.
Das geht noch.
Schaff
an dem einen Tag. Dann liest du das dritte Drittel. Du hast es dir wahrscheinlich so eingeteilt. 10? 7 müssten es dann sein, ne? Und dann nochmal einen Tag.
Genau.
Ja, okay. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon drüber zu reden, weil Ann Carson ist auch so ein Name, der klingt irgendwie.
Ja,
irgendwie so, ne?
Und ich sag dir eins, das Buch ist richtig toll und es gibt so Bücher, die sind irgendwie befriedigend, weil man ganz viel versteht und sich freut, so intellektuell darüber daher zu schwafeln. Und dann gibt es so Bücher, die liest man und man merkt einfach, wie blöd man ist,
wie gut die Bücher sind. So,
richtig.
Ne? Ja,
und das finde ich aber wichtig manchmal, dass einem da der Kopf so ein bisschen gerade gerückt wird. Also, dass man merkt, man muss sich auch manchmal mit dem Denken richtig anstrengen.
Ja, ja.
Und deswegen genieße ich gerade sehr, das zu lesen und nicht alles zu verstehen und aber vor allem einfach erstmal Begeisterung zu empfinden. Aber den Rest, den verrate ich dir am Ende vom Monat.
Das ist jetzt ein netter Teaser. Das machen wir so.
Im Vulkan.
Lynn, wir haben heute drei eher politische Themen zu besprechen. Einerseits haben wir ja schon öfter über Salman Rushdie gesprochen und über das Attentat auf ihn. Damals haben wir auch die Doku auf Arte empfohlen. Die ist jetzt auch übrigens immer noch zu sehen, habe ich gesehen. Also eine große Empfehlung. In der Zwischenzeit hat Salman Rushdie ja auch das Buch geschrieben, Knife, über dieses Attentat. Das hatte ich auch schon mal erzählt. Und jetzt hat in New York der Prozess gegen den Attentäter Hadi Matar begonnen. Und ich fand das ganz interessant. Ich habe in der Times quasi einen Artikel darüber gelesen. Weil das eine ist natürlich die Nachricht und gut, dem Mann wird halt der Prozess gemacht und das ist relativ eindeutig, die Sachlage ist relativ eindeutig, weil es gibt einfach Aufzeichnungen von diesem Attentat, weißt du, also.
Und haufenweise Zeugen.
Haufenweise Zeug von dem auch, Zeugen, genau. Und auch sozusagen dem seine Gedankenwelt. Das ist ja heutzutage bei so Attentätern irgendwie meistens so, dass im Internet alles steht, was die so konsumiert haben. Und dadurch ist das relativ leicht zu rekonstruieren. Die Frage, die sich aber jetzt stellt, ist quasi, ob Salman Rushdie, und der weiß es wohl selber, also es ist noch nicht so ganz klar, ob er im Gericht diesem Attentäter Hadi Matar begegnen wird oder ob er ihm gegenübertreten will überhaupt oder soll, wie das auch immer sein wird. Er wird auf jeden Fall Aussagen natürlich, ne, in dem Prozess und dann auch von seinem Leben erzählen. Das Interessante ist aber, dass er natürlich Literat ist und als solcher in seinem Buch Knife das Ganze auch schon mal durchgespielt hat, quasi auf so einer hypothetischen Ebene. Ne?
Wirklich?
Ja.
Auch im Gerichtssaal quasi.
Quasi, genau, sich schon überlegt hat. Ne? Und zwar hat er sich überlegt, was würde er dem eigentlich sagen? Also so nach seinem Genesungsprozess hat er dann im Schreiben einfach überlegt, was würde ich dem sagen, wenn ich dem gegenübertreten werde, dann vielleicht im Gerichtssaal. Ne? Und dann hat er eine Sache, die ihm eingefallen ist, hat er gesagt, also du bist ein ganz schön inkompetenter Attentäter so. Das wäre sozusagen eine Sache, die er gern losgeworden wäre.
Wenn es nicht geklappt hat.
Dann würde er ihm gerne sagen, dass er hofft, er findet im Gefängnis Zeit, in sich zu gehen und zu begreifen quasi, dass er was Falsches gemacht hat.
Ja.
Ne? So ein bisschen so dieses. Und dann, und das fand ich aber einerseits interessant, andererseits aber auch voll schön irgendwie, dass er ihm sagen wollte so, weißt du was, mir ist es eigentlich scheißegal, was mit dir ist so. Und auch ich will gar nicht über dich nachdenken und deine Motive und warum du mir das angetan hast, sondern mir sind du und deine Ideologie egal. Ich habe mein Leben, meine Arbeit und da sind Menschen, die mir lieben und das ist mir wichtig. Mhm. Und ich finde so diesen, man hat das ja oft so, dass die Attentäter so total faszinierende Menschen werden. Die kommen dann in, da gibt es dann lange Porträts und Interviews und man will wissen, warum haben die das gemacht und ne, so alles. Und es geht dann ganz, ganz viel um die Attentäter und über die Opfer hat man dann immer so ein bisschen so am Rand was. Aber ich finde das einfach so eine extrem beeindruckende und auch irgendwie schöne Haltung zu sagen, so weißt du was, du hast mir jetzt schon genug angetan und ich werde mir jetzt nicht über dein krankes Gehirn quasi und den ganzen Scheiß, den du dir eingefallen hast lassen, um irgendwie das zu begründen, warum du das jetzt getan hast oder warum du denkst, das wäre recht.
Okay, aber das heißt, so. Es ist so ein bisschen, du meinst damit auch so ein bisschen grundsätzlich den Umgang mit so Massivtätern, sage ich jetzt mal, die so faszinierend sind, die
genau,
die Gesellschaft
dass man,
immer
dass
wieder
man halt
so genau
anschaut. Dass man halt vorsichtig ist, ne? Also, dass man vorsichtig ist, die zu so mysteriös mythischen Gestalten zu überhöhen. Ne? Leute, die einfach unfassbar grausame Sachen gemacht haben, dann so in Texten, seien das jetzt journalistisch, aber auch Bücher, Filme, dann so zu so spannenden, faszinierenden Figuren.
Ja,
ich finde, da gibt es so eine gewisse Grenzlinie.
Aber glaubst du das?
Also dass das so gemacht wird?
Nee. So. Das da auf jeden Fall, da bin ich auch, das beobachte ich auch, dass das oder empfinde ich auch so, dass das so gemacht wird, diese Faszination und dieses Überhöhen teilweise, diese Faszination für die Abgründe und so weiter und das Vergessen der Opfer darüber und wie brutal ein Leben ist danach.
Ja.
Auch für Angehörige oder Überlebende, wie auch immer. Mhm. Aber ich frage mich gerade wirklich, ich habe das Buch ja nicht gelesen, dieses Buch von Salman Rushdie, Knife. Ich frage mich, ob man sich das einredet, dass es einem egal ist.
Naja,
oder
ich
ob man das wirklich so empfinden kann. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, ja, total. Ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt redet man sich das natürlich ein. Aber das ist ja, was er ja ihm sagen will. Er will ihm sagen, du soll, also es ist ja auch ein bisschen so ein, ich sag mal, wie so ein Wunsch, den man auch äußert, weißt du? Du bist mir egal.
Ich wünschte, du wärst mir egal.
Genau, und aber auch so ein bisschen in dem Moment, weißt du was, und ich werde jetzt nicht mehr weiter über dich nachdenken.
Ja,
du gehst jetzt
du
ins Gefängnis und ich gehe und lebe mein Leben mit meiner Familie. Und ich glaube, dass einem das so 100% egal ist, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ich meine, der hat das ja trotzdem erlebt und das wird er ja mit sich tragen.
Ich finde auch.
Aber so diese Haltung zu sagen, so, es ist dann irgendwie, ich habe jetzt keinen Bock, mein ganzes Leben quasi dir zu widmen und obsessiv.
Genau.
Das gibt's ja und das ist ja für manche Menschen auch extrem wichtig, sich damit
dass
so auseinanderzusetzen.
So genau, dass man so eine, dass man sich so eine Handlungsmacht zurückholt, indem man sich ganz obsessiv mit Tätern beschäftigt.
Das
ne?
ist zum Beispiel was unter anderem in dem sehr, sehr guten Buch Traurige Tiger von Neige Sinot stattfindet. Ne? Das ist ein französischer Roman, der letztes Jahr, glaube ich, erschienen ist und wo es eben um eine Frau geht, die als von ihrem Stiefvater missbraucht wurde und die quasi versucht, sich ganz obsessiv mit dem zu beschäftigen, um einfach diesen Prozess irgendwie abzuschließen und um sich klar zu werden über das, was passiert ist, ne? Und um damit abzuschließen. Das heißt, ich will gar nicht sagen, dass das nicht auch ein total wichtiger Weg sein kann. Mhm. Ich verstehe aber oder mag auch oder mochte in dem Fall jetzt auch den Impuls zu sagen, so, ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen, was für einen kruden Scheiß du machst.
Ja, es ist so interessant, oder? Ich finde einfach, wir müssen unbedingt mal diese Folge Literatur und Verbrechen machen, die wir uns schon so lange vornehmen, weil auch dieses, dass man durch so eine Tat von jemandem, den man vielleicht nicht mal kennt oder nicht mal kannte vor der Tat, dass so ein Band geknüpft wird zwischen dir und einer Person, mit der du nie was zu tun haben wolltest oder hattest.
Ja,
und dass du dadurch gezwungen bist, quasi diesen Menschen als Teil deiner Lebensgeschichte anzusehen und genau, entweder dieser Impuls, ich mache mir das dann zu eigen oder zu sagen, wie jetzt im Fall von Salman Rushdie, so, das ist jetzt vielleicht passiert, aber jetzt bin ich wieder sozusagen am längeren Hebel.
Ich habe es in einem Buch aufgearbeitet.
Genau,
ich erzähle jetzt die Geschichte. Genau. So, ich bestimme jetzt das Narrativ. Und was ich aber ganz interessant fand, eine Parallele, auf die Rushdie da auch zu sprechen kommt und was ich überhaupt nicht wusste, ist, dass Samuel Beckett auch mal von jemandem mit dem Messer angegriffen wurde. Und zwar auch richtig heftig. Und das dann auch nur knapp überlebt hat. Und der ist dann tatsächlich in den Gerichtssaal nämlich gegangen und hat den angesprochen. Und dieser Typ war aber halt wahrscheinlich einfach psychisch ein bisschen beeinträchtigt.
Der hatte
oder
keine
so, ne?
Ideologie
der hatte nicht,
dahinter.
Nee, genau, das war wahrscheinlich einfach, wie das dann manchmal ist. Dann werden so berühmte, prominente Personen zu Obsessionen von Menschen, die psychisch
Projektionsflächen,
genau. Und der hat dann zu Beckett gesagt, ich weiß es nicht, Sir, es tut mir leid. Das fand ich dann irgendwie auch so bitter und tragisch irgendwie auch wiederum. Ne? Aber das heißt, man hat das halt immer wieder. Insofern, wir müssen diese Folge unbedingt machen und es wird interessant sein zu sehen. Also ich glaube, der Prozessausgang nicht so sehr, aber das, wie Rushdie da vielleicht nochmal auftritt
oder
so. Ja, aber
halt
so,
das mal im Auge, dass wir das auch abgleichen können, weil mich würde sehr interessieren, ob das, was er sich in der Theorie ausmalt, wirklich passieren wird.
Total.
Das Leben schreibt ja seine eigenen Geschichten.
Gott, Lynn, okay, wir gehen jetzt ganz schnell weiter zu der Solidaritätsveranstaltung für Boualem Sanal. Über den haben wir ja auch schon mal gesprochen. Das war der Schriftsteller, der in Algerien unter sehr fadenscheinigen Gründen ins Gefängnis geworfen wurde und wo in der Folge die Anwälte und die Unterstützer in Frankreich und in Deutschland sehr schwer hatten und immer noch haben, irgendwie Zugang zu ihm zu haben und auch zu verstehen, warum er jetzt eigentlich wirklich angegriffen wird. Also ist alles so sehr fadenscheinig. Und jetzt versucht man in Deutschland auch, also es gibt verschiedene Solidaritätskundgebungen in Frankreich und auch in Deutschland ist jetzt eine Solidaritätsveranstaltung geplant. Da möchte ich und möchten wir einfach euch auch nochmal wirklich darauf hinweisen. Und zwar wird das Ganze organisiert vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, dem Merlin Verlag, dem Kulturmagazin Perlentaucher, das ja vor allem online stattfindet, ne, so. Radio 3 des Radios Berlin-Brandenburg, das ist wichtig, weil dort wird die Veranstaltung tatsächlich auch gestreamt. Das heißt, man kann die auch zuhören, kann der auch zuhören. Und Ziel ist es einfach, auf die Situation von Boualem Sanal aufmerksam zu machen. Also es wird auch ein Spendenkonto geben, aber man kann quasi auch kostenfrei an der Veranstaltung teilnehmen. Da muss man sich vorher anmelden. Man kann eben zuhören und es geht eben vor allem darum, eine Bühne zu schaffen. Und geplant ist, dass Daniel Kehlmann, Aleida Erstmann, Wolf Lepenis und Liao Yiwu, so jetzt ordentlich, sowie die Nobelpreisträgerin Hertha Müller und Irina Scherbakova aus den Büchern von Boualem Sanal lesen. Das heißt, es ist schon ein sehr prominentes Line-up, wenn man das so sagen will. Außerdem, das fand ich auch interessant, wird der algerische Schriftsteller Kamel Daoud, über den hatten wir auch schon gesprochen, der hat nämlich 2024 den Prix Goncourt gewonnen und hat auch dieses Buch geschrieben, Der Fall Meursault, wo er aus quasi Camus der Fremde aufgreift und dann quasi
erzählt,
aus der Sicht des algerischen Mannes das Ganze nochmal schreibt. Der wird auch da sein und der wird quasi in einem Gespräch darüber informieren, wie die politische Lage in Algerien ist. Das heißt, eine wichtige und große Veranstaltung und ich glaube, es macht einfach Sinn, darauf nochmal hinzuweisen. Wir werden das aber auch einfach nochmal verlinken, oder Lynn? Machen wir das so?
Machen wir
so. Weil ich habe jetzt nämlich auch das Datum nicht so genau. Und dann dachte ich, wenn wir schon über so Solidaritätskundgebungen reden, müssen wir mal kurz über was reden, was auch lokal hier stattfindet und was ich richtig cool finde. Das kommt so aus dem Umfeld des DLL und das ist die Solidarische Lesebühne. Die findet meistens einmal, also den ersten Dienstag im Monat statt. Wir können euch das auch verlinken. Also am besten informiert man sich einfach über die Instagram-Seite und dann sieht man immer gleich, wann die nächste ist. Das Lesen ist so eine Mischung aus Autoren, Autorinnen, die gerade anfangen und Autoren, Autorinnen, die schon ein bisschen länger dabei sind und schon bekannter sind. Das ist immer unterschiedlich, die Zusammensetzung. Es gibt meistens irgendwie was zu essen und zu trinken. Die Orte wechseln so ein bisschen. Und was unterstützt wird, also die Einnahmen quasi, deswegen Solidarische Lesebühne, gehen immer an sächsische Kulturinitiativen. Also zum Beispiel, sagen wir mal, eine queere Alternative, die auf dem Land versucht, in Sachsen irgendwie zu arbeiten und die es halt wirklich schon schwer haben. Ne? Also diese ganzen Kulturinitiativen in Sachsen haben es wirklich schwer, mit einer CDU-geführten Regierung generell an Fördermittel zu kommen. Und dann braucht man ja nicht drum rumreden. Ist ja auch die Lage einfach auf dem Land in Sachsen nicht so einfach. Und deswegen ist das auch nochmal eine große Empfehlung, da einfach nochmal reinzuhören und hinzugehen.
Die helle Kammer.
Lynn? Ich fange nochmal ganz vorne an.
Ja.
Hallo?
Hallo?
Du hast ja mal Poetry Slam gemacht, ne? Das fiel mal so in so einem Nebensatz. Und wir wollen ja heute ein bisschen über Live-Veranstaltungen, Lesungen, dieses ganze Format, Literaturvermittlung ein bisschen reden. Und wie war denn dein Einstieg eigentlich in den Literaturbetrieb in Ilmenau? Was ging denn da so? Wo ist man denn da hingegangen? Oder wann bist du zum ersten Mal so zu Lesungen, Poetry Slams und so gegangen?
Also ich bin nirgendwo hingegangen, also in Ilmenau, ich weiß nicht, also da war jetzt meiner Erinnerung nach, da möchte ich jetzt niemanden unterschlagen, der sich da vielleicht in der Zeit um Kultur bemüht hat, aber meines Erinnerns nach war da nicht wirklich was los. Und das Einzige, was halt wirklich sehr aktiv war und auch mit Leipzig schon so ein bisschen verbunden ist, sind die Veranstaltungen von Live Lyrics e.V. Die machen so Poetry Slam und Spoken Word und auch andere Veranstaltungen und Die sind in ganz Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aktiv gewesen. Mhm. Vielleicht sogar darüber hinaus, da bin ich gerade ein bisschen überfragt, das ist alles sehr, sehr lange her, aber da konnte ich dann quasi auch in Weimar oder Erfurt oder Gera, Jena sozusagen auf Kulturveranstaltungen gehen. Und du hast richtig in Erinnerung behalten, dass ich über den Poetry Slam zur Literatur gekommen bin. Das heißt, ich habe vor allem zu Hause vor meinem Computer gesessen und mir Spoken Word und Poetry Slam reingezogen, über Videos, und habe das viel besucht. Und das ging dann aber richtig los erst in Leipzig, als ich dann 2011 nach Leipzig gekommen
richtig
bin.
Richtig los meinst du, dass du teilgenommen hast?
Ja.
Ja, okay.
Genau.
Und war das irgendwie so, waren das so die Texte, wo du das Gefühl hattest, das ist das, was du dann zu dem Zeitpunkt, also wie kam so das, dass du dafür das eigentlich dann schreiben wolltest?
Naja, das Ding ist, ich hatte ja keinen kulturellen Background in dem Sinne, als dass ich jetzt irgendwie in meinem Umfeld gefördert worden wäre mit Informationen und Zugängen zu irgendwas. Mhm. Ich wusste einfach nicht, wie wird man Autorin. Aber peinlicher Funfact, ich habe mir mit 16 geschworen, dass ich irgendwann den Literaturnobelpreis bekomme. Das war mein großer...
Mit Poetry Slam.
Das war mein großer Traum. Und du kennst diese peinlichen Jugendträume, die halten einen irgendwie oben und sind aber immer komplett unrealistisch. Mhm. Getreu nach dem Motto einer Postkarte, die ich mal bekommen habe und an die ich hier zitieren möchte. Schwinge dich zum Mond empor, selbst wenn du ihn verfehlst, landest du bei den Sternen. Hier, ich bin hier bei dir in unserem kleinen Wohnzimmer-Podcast-Studio gelandet und wollte mich eigentlich zum Literaturnobelpreis hochschwingen. Und auf jeden Fall habe ich deswegen angefangen, Poetry Slam zu machen, weil ich wusste, du musst ja nichts vorweisen. Du meldest dich einfach an. Es ist kostenlos, alle können mitmachen. Ja. Also in der Hinsicht ist das wirklich extrem niedrigschwellig, aus meiner Perspektive jetzt. Ob es da Barrieren gibt, die ich jetzt nicht im Blick habe, das kann gut sein, aber aus meiner Perspektive hat es mir alle Hürden, die ich eben gesehen habe, überwunden. Und so konnte ich dann das erste Mal Geschichten schreiben, von denen ich wusste, dass ich die auch vorlesen kann und dass mir dazu jemand irgendwie was sagt. In Form
und
von.
Das war quasi so ein bisschen das, was dich auch interessiert hat daran, dass du gesagt hast, so, dass man auch Rückmeldungen kriegt, dass man Texte quasi rausgibt und dann Rückmeldungen kriegt.
Ja, oder? Genau. Also ich hatte überhaupt keine Struktur in
oder
meinem Umfeld.
Du einfach auf die Bühne?
Ich war einfach richtig aufmerksamkeitsgeil.
Ja, genau.
Nee, ich war grundsätzlich eher schüchtern, aber dieses Gefühl, dass endlich mal jemand wahrnimmt, dass ich schreibe, das war mir schon sehr wichtig, weil ich mich schon sehr als Autorin, was auch immer das jetzt bedeutet, identifiziert habe. Und das Ding war eben, ich hatte keinen Freundeskreis, der jetzt so literaturaffin war. Das heißt jetzt irgendwie einfach zu sagen, hier, ich habe einen Text geschrieben, was haltet ihr davon? Unmöglich. Mhm. Für mich unvorstellbar. Und auch zu Hause hatte ich das Gefühl, das ist aber einfach, bei dir war das ja, glaube ich, anders. Ne? Du hast mal erzählt, dass du einfach viel geschrieben hast und das dann schon immer sehr viel Unterstützung und Gehör fand. Und ich glaube, bei mir hätte ich das mehr einfordern können, aber ich hatte eben das Gefühl, dass die Form von Kritik, die ich brauche, um mich weiterzuentwickeln, da gar nicht möglich ist.
Und ja.
Was willst du noch?
Ich stehe jetzt kurz auf dem Schlauch, aber das macht nichts. Wir lassen das alles drin, denn wir reden da jetzt einfach drüber. Ich erzähle dir jetzt mal, wie es bei mir war, nämlich.
Ja.
Das wollte ich machen. Und zwar kannte ich damals Poetry Slam tatsächlich irgendwie noch gar nicht. Manchmal kommt es mir fast vor, ich bin zu alt dafür, aber das ist absoluter Bullshit.
Wir sind absolut
gleich alt. Und vor allem gibt es ja Leute, die schon wesentlich länger noch im Poetry Slam drin sind, weißt
du? Vielleicht
warst du
auch einfach reifer als ich.
Vielleicht habe ich es einfach nur nicht mitgekriegt oder ich hatte nicht so einen durchgehenden Zugang zum Internet wie du. Vielleicht war das Problem. Jedenfalls, was ich in Heilbronn damals mitgekriegt habe.
Abgeschnitten vom Rest der Welt.
Abgeschnitten vom Rest der Welt. Nein, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber was ich sozusagen damals mitgekriegt habe, waren halt so die klassischen Lesungen, wenn überhaupt. Ne? Also so, ich war wirklich nicht so im Internet zu Hause und dadurch hat man halt das mitgekriegt, was im Buchladen quasi aushing, weißt du?
Ja.
Und dann hängt da halt irgendwie so, keine Ahnung, XY kommt zur Lesung. Da kam dann Wulf Dorn. Wulf Dorn ist jetzt bestimmt hier nicht ein Begriff, schätze ich jetzt einfach mal, ist ein Psychologe, der Krimis geschrieben hat.
Mhm.
Und es hat mich eigentlich null interessiert, aber ich dachte, okay, ein echter Autor so, weißt du, so ich guck mir den mal an. Dann war ich da mit meiner Ex-Freundin damals und wir sind dann zusammen dahin und da waren halt einfach nur Leute, die irgendwie so, also ich weiß nicht, war vielleicht 16 oder 15, ne? Alle anderen irgendwie eher so 50, 60. Und dann so ein enger, kleiner Buchladen, so ein sehr cooler Buchladen. Aber alle saßen da halt so mit ihrem Wein. Wir waren so völlig fehl am Platz, so ein bisschen. Dann war es noch so, dass ich irgendwie erstmal so den ihre ganzen, die hatten auch so einen Stand mit so lauter so Sachen, wo halt für kleine Kinder, weißt du, so gibt's auch immer so Jojos und sowas in dem Buch. Habe ich erstmal komplett runtergeschmissen. Meine Ex-Freundin hat mich so gehasst, die fand es da eh schon so komisch, weil es sozusagen, weil wir da so fremd waren, ne?
Und dann warst du auch noch so peinlich.
Dann war ich auch noch so ein Trampeltier. Was mir aber gleich so gegangen ist, obwohl ich das tatsächlich dieses Erlebnis dann so, ja, okay, ne, ich habe das Buch gekauft, ich habe das Buch tatsächlich mir signieren lassen, war dann auch voll begeistert
schon
und hab's aber nie gelesen, ne?
Ja.
Also so, aber ich war dann so begeistert, jedenfalls gut. Aber ja, das war also meine erste Erfahrung. Und was mir nur aufgefallen ist damals schon, dass ich so Lesungen eigentlich relativ lahm finde, irgendwie so. Dieses, man erzählt dann wird irgendwie ein bisschen was gelesen, dann kriegt man vorgelesen, das mag ich sowieso gar nicht. Ist übrigens in Frankreich nicht so, habe ich jetzt gelernt. Bei meiner letzten Veranstaltung, als ich da mitgemacht habe, in Frankreich gibt es eigentlich immer Gespräche. Da gibt es nicht so klassische Lesungen. Da wird in der Regel fast gar nichts bis gar nichts gelesen, sondern da unterhält man sich einfach mit dem Autor, der Autorin,
was mir besser
gefällt. Mhm. Was ich aber eben damals hatte in dieser kleinen Buchhandlung, völlig fehl am Platz eigentlich, dass ich da irgendwie schon das Gefühl hatte, ich gehöre hier irgendwie so hin, weißt du, auf so eine gewisse Weise war so ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl. Und dann war ich 1-2 Jahre später nochmal bei einer Lesung von Benedict Wells. Und der war tatsächlich extremst, also da habe ich mich dann auch überwunden und bin hingegangen und habe so ein bisschen wie du, weißt du, habe einfach zu ihm gesagt, so ja, ich schreibe auch, ne, aber einfach nur so im Sinne von, dass man das so mitteilen wollte oder das, weil ich auch trotzdem, ich hatte zwar Unterstützung, aber ich hatte in meinem Umfeld jetzt auch niemanden, der selber schreibt, wo man jetzt sagen konnte. Und der war dann halt so mega nett, der hat dann so hinten ins Buch lauter Sachen reingeschrieben, was er so als Tipps geben würde.
Oh mein Gott,
und
wie
irgendwie
süß ist
Bücher
das denn?
Und Bücher, ja, also Bücher, die hilfreich für ihn waren und sowas. Und hat sich so richtig Zeit, da hinter mir war eine mega Schlange. Das ging nicht voran. Die Buchhändlerinnen haben dann immer so ein bisschen so versucht, so ein bisschen, und der hat sich so mega viel Zeit gelassen, so 3 Seiten vollgeschrieben. Und das fand ich, also das ist sowas, was ich bis heute einfach so mit mir trage, weil das ist so gerade so in der Phase, ne, wenn man so anfängt, ist das sowas von wohltuend irgendwie, dass jemand dich ernst nimmt, obwohl er dich nicht kennt und obwohl er sozusagen ja davon ausgehen muss, dass das, was du schreibst, noch überhaupt nicht gut ist, weil ich war ja auch noch ziemlich jung, ne? Das war jedenfalls sehr, sehr schön. Und das bringt mich ein bisschen zu der Frage, Lynn, hattest du denkwürdige Lesungen, Veranstaltungen?
Ja, also in positiver wie in negativer Hinsicht.
Ja, kommt
beide. Ich fange mal an mit meinem allerersten Auftritt, ja, weil das war wirklich für mich, glaube ich, echt so ein Initiationsritus. Also das war in der Distillery, ich glaube, die gibt's gar nicht mehr, die hat doch irgendwann geschlossen, aber die Tille, die war so legendär eigentlich für Leipzig. Oh Gott, hoffentlich hat die noch, also wenn sie jetzt noch offen hat, oh Gott, dann tut's mir leid, aber ich bilde mir ein, irgendwann mal, mussten die dann schließen. Auf jeden Fall war dort immer der Live Lyrics Poetry Slam. Und da habe ich mich angemeldet. Christian Meyer hat moderiert, seines Zeichens die andere Hälfte vom Fackhornisschen Orchestra mit Julius Fischer. Julius Fischer ist ja auch eine Lesebühnenlegende. Und dann war ich dort ganz große Zeit auch noch, ne, mit André Herrmann und was weiß ich, diese ganzen Leute, die man halt einfach, deren Namen man so kennt, wenn man in dem Bereich
in
so unterwegs ist. Genau.
Ja.
Und alle waren so da. In meiner Erinnerung ist das jedenfalls so. Und dann habe ich auch Lisa Jaspersen kennengelernt, die jetzt die Booking-Agentur Fable Bookings hat und Literaturveranstaltungen in ganz Deutschland macht und keine Ahnung. Ich war da einfach absolut Newcomer, wie man so sagt, ne, und habe meinen Text vorgetragen und was soll ich sagen, ich habe die Hütte abgerissen. Und ehrlich gesagt, das war so der Selbstbewusstseinsboost, den ich irgendwie gebraucht habe. Und das Beste war, ich habe auch an dem Tag gleich noch einen Dämpfer bekommen, weil ich finde, das ist nämlich immer wichtig, dass man so ein bisschen nicht komplett irgendwie davon fliegt, weil es war so, ich habe da so einen Text gelesen, ich weiß noch, wie der hieß Das Loch, und da ging es darum, dass ich ein Loch grabe, wo ich meinen Freund reinschmeiße, meinen Ex-Freund. Josefs Blick ist so, um Gottes Willen.
Das ist ja,
alles
also das finde ich jetzt ein bisschen, ja.
Ja, auf jeden Fall, pass auf, der Text war vor allem lustig, ja, ich habe mich da so aufgeregt und irgendwie, das ist mir schon während der Schulzeit aufgefallen, wenn ich mich aufgeregt habe, hatte das immer was Humoristisches. Ich glaube, weil ich keine echten Gefühle kommunizieren konnte. Das heißt, es war immer so ein bisschen literarisiert, weißt du, in dem Sinne von übertrieben. Und damit habe ich natürlich irgendwie auch eine Menge Lacher kassiert. Und darauf kommt es ja manchmal einfach an, auf Entertainment, ne?
Gerade bei
ich habe die Leute gut,
ne,
unterhalten, also, genau. Ja. Und auf jeden Fall habe ich, glaube ich, ich habe gewonnen und Christian Meyer war dann wirklich so, was passiert hier eigentlich gerade? So nach dem Motto. Und ich war wirklich, also ich schwebte, ich habe mir vorher halb die Seele aus dem Leib gekotzt, weil ich so aufgeregt war. Und danach schwebte ich so auf Wolke 7. Und mein jetziger Mann, mit dem, das war 2011, ne? Also mein jetziger Mann, mit dem war ich damals dort. Und der hat zugeschaut und hatte so ein Buch von mir in der Hand. Irgendwie war das Nietzsche oder irgendwas, was ich von meinem Philosophiestudium quasi in der Tasche hatte. Und dann meinte Christian Meyer so zu ihm, hier wird nicht gelesen, hier ist ja eine Veranstaltung, ne? Und anstatt, dass ich einfach meine Fresse halte, habe ich dann gesagt, das ist mein Buch. Josef, so peinlich. Ich wollte einfach noch Credits haben dafür, dass ich dieses Buch besitze.
Ja, ja.
Und das Geilste war, dass er mich so hat auflaufen lassen, weil er meinte, und jetzt willst du damit auch noch flexen? Reicht dir das nicht, dass du gerade diese Veranstaltung gewonnen hast? Und das halt ins Mikrofon, ne, vor allen Leuten. Also das waren so Sachen, die haben mich extrem geprägt. Da erinnere ich mich total gut dran. Und das war wirklich... Also ich habe das ein paar Jahre gemacht. Ich war in ganz Deutschland unterwegs, auch auf verschiedenen Meisterschaften. Also ich habe das Spiel wirklich durchgespielt. Und danach war es gut für mich und es hatte sich total erschöpft. Und ich bin, seitdem ich das vor vielen, vielen Jahren aufgegeben habe, auch nicht mehr bei solchen Veranstaltungen gewesen. Aber das war mein Einstieg und ich muss fairerweise sagen, dass ich den Leuten total dankbar bin. Dafür, dass die einfach überhaupt nicht prätentiös sind, dass die, wenn du da warst und du hast es irgendwie cool gemacht, dann warst du einfach dabei.
Ja. Und was ist negativ? Also ich will jetzt, also jetzt klar, du hast es in dem Erlebnis erzählt, aber was ist eine Veranstaltung, die nicht funktioniert für dich?
Ja, also ich hatte tatsächlich lange Zeit ziemlich viel Glück, was Veranstaltungen betrifft. Also es gab schon schlechte Sachen, aber keine, die ich jetzt wirklich verstörend fand bis auf vor kurzem. Aber ich fange mal, also eine schlechte Veranstaltung war tatsächlich, als ich mal vor Jahren angefragt wurde, eine Erzählung zu lesen während einer Demo. Und ich war schon so, okay, finde ich irgendwie komisch, aber habe mich halt auch gefreut, dass ich angefragt wurde. Da war ich wirklich, also Anfang 20 oder so. Und dann kam ich auf diese Demo, ich war total aufgeregt und das war halt so eine linke Demo. Und es war halt wirklich eine krasse Stimmung. Also die Leute waren richtig sauer. Ich glaube sogar, das war die Demo, wo es darum ging, dass die Distillery geschlossen werden soll, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Und es ging so grundsätzlich um Schließung von Kultur und bla. Oh mein Gott, wir kennen das auch heute wieder. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich so gemerkt, während mein Slot näher rückte, ich kann jetzt keine stinknormale Erzählung lesen. Kein Mensch hört mir zu. Es ist komplett peinlich. Und dann habe ich quasi in so 5 Minuten mir überlegt, was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich wollte mich halt auf gar keinen Fall blamieren. Und dann stand ich auf dieser Bühne und hatte so 10 Minuten oder 5 Minuten, glaube ich, sogar nur Zeit. Und dann habe ich einfach irgendwas erzählt. Das war dann wirklich, ich habe so geschwitzt, ne? Ich habe einfach irgendwie so zu dem Thema was gesagt. Und ich weiß nicht mehr, was ich erzählt habe, aber ich weiß, dass ich am Ende gesagt habe, das dürfen wir uns nicht bieten lassen. Dann habe ich meine Faust so kämpferisch in die Höhe gereckt und war wirklich so, wo bin ich hier reingeraten? Was tue ich hier gerade? Aber es hat sich immer noch besser angefühlt, als eine Erzählung zu lesen und zu versuchen, auch humoristisch irgendwie zu arbeiten. Und man weiß genau.
Ich glaube, das ist einer der Grundsachen, die schiefgehen können, ist, man merkt, das, was da eigentlich zusammengehören sollte, passt überhaupt nicht zusammen. Das ist das absolut falsche Publikum für das absolut falsche, das, was man zu bieten hat. Man merkt dann einfach sofort sehr, sehr schnell, das ist einfach, ich habe überhaupt nicht das, was ich da bieten soll. Und es passt einfach nicht zusammen.
Es passt nicht zusammen. Du kannst es drehen und wenden. Es gibt Veranstaltungen, die passen zusammen, gehen aus anderen Gründen vielleicht irgendwie schief, aber es gibt einfach so, du weißt, du kannst nichts tun.
Ja.
Und das Gleiche ist mir vor kurzem mal wieder passiert, aber halt auf einem ganz anderen Level. Ich war eingeladen, von einer Schulklasse zu lesen. Und ich bin davon ausgegangen, so wie es mir mitgeteilt wurde, dass die so 16, 17 sind. Und da dachte ich, ja, okay, also da kann ich mit meinem Buch auch hingehen. Kann ich vielleicht auch Gedichte lesen, wir können uns unterhalten. Vielleicht haben die auch so ein bisschen Bock, selber zu schreiben später mal. Und man kann sich so über so Eingänge in den Literaturbetrieb unterhalten. Naja, und das Problem war aber, dass die Schule irgendwie kurzfristig die Klasse gewechselt hat und die waren 12 und 13. Also das heißt, ich wusste, als ich in dieser Klasse stand, ich kann nicht einfach vorlesen, das funktioniert nicht. Also diese Sachen, die da eine Rolle spielen, das ist einfach, die langweilen sich. Also nicht mal im Sinne von, ich unterschätze dann diese Kinder, sondern es ist halt wirklich einfach zu jung. Und du weißt auch, dass Bergbau und Gestein eine große Rolle spielt. Und ich dachte wirklich so, ich fuck, Das wird nichts.
Hast du die Frage gestellt, wer von euch interessiert sich für Bergbau und Gestein, die da alle mal stricken?
Ja, nee, ich habe das nicht gemacht. Und das Schlimme war eben, das war der eine Grund, warum ich wirklich wusste, wie du sagst, es wird nicht zusammenpassen. Wird nicht, ja. Der zweite Grund war der, dass es auch einfach eine wirklich unruhige Klasse war. Also ich kenne nicht viele Schulklassen, aber die waren wirklich hardcore. Also ich glaube, es waren 14 Leute, was für so eine Klasse echt klein ist. Ganz viele waren nicht da. Und drei von denen haben sich manchmal gemeldet und Sachen gesagt, wenn ich was gefragt habe, oder haben mich Dinge gefragt. Und die anderen 10 haben Hälfte geschlafen auf den Tischen oder sie haben sich die ganze Zeit unterhalten.
Mhm.
Und ehrlicherweise war ich damit komplett überfordert. Die Lehrerin ist irgendwann rausgegangen, weil sie meinte, ja, die können sich dann viel besser öffnen, wenn da keine Lehrperson da ist. Und ich saß dann da mit meiner Moderatorin, die eben, der es ähnlich ging wie mir. Und wir waren halt, haben uns angeguckt und waren so, okay, wir werden gegrillt einfach.
Ja.
Und das war wirklich krass. Und das war auch wirklich nur Überleben. Und wir haben dann auch 20 Minuten vorher Schluss gemacht quasi. Die Lehrerin gab uns noch ihre Handynummer. Wenn irgendwas eskaliert, rufen Sie mich an. Wenn du schon so eine Anweisung bekommst, ne, da kannst du dir vorstellen, was in den Klassen los ist.
Ja.
Und es war halt eben so, dass da so zwei Leute waren, die hatten waren so ein bisschen literaturaffiner.
Mhm.
Und das Problem war halt einfach, dass alle anderen das so ein bisschen boykottiert haben. Das heißt, du bist den zwei Leuten nicht gerecht geworden und hättest eigentlich aus der Schule Leute rausnehmen müssen, von denen die Leute wissen.
Wen es interessiert und am Ende, und selbst wenn es nur eine Person interessiert, so ein bisschen, ne?
Dann ist es so, ja. Aber das war ganz schlimm und ich war danach richtig erschöpft, wie ich mich noch nie erschöpft gefühlt habe in meinem Leben.
Sofort. Ja,
also es war krass.
Dann lass uns mal nochmal kurz vom Klassenzimmer quasi in so eine Lesung gehen, wo die Leute gerne kommen, weil sie sich interessieren dafür, zu sein und wo vielleicht nur so ein Partner mitgezerrt wurde oder sowas, der dann aber hoffentlich ruhig ist. Wie stehst du denn zum Vorlesen von Text bei Live-Veranstaltungen? Also Live-Veranstaltungen, jetzt sind wir weg vom Poetry Slam, jetzt sind wir wirklich so ein bisschen bei der klassischeren Lesung, wo die Texte vorgetragen werden. Wie geht's dir, wenn du im Publikum sitzt? Oder vielleicht auch aus Erfahrung als Moderatorin?
Ja, also ich finde die Leseparts, das ist einfach das am wenigsten Reizvolle, da stimme ich dir absolut zu. Weil Lesen, und da bist du wie ich, einfach zu Hause sein.
Ja.
Auf der Couch und dann einfach selber lesen, Seiten doppelt lesen, laut lesen, anfangen zu weinen, anfangen zu lachen, das ganze pathetische Lesegehabe. Das
ist
halt,
und sich und das Tempo selber bestimmen können.
Ja, genau,
ne?
Auf jeden Fall. Ja, ich mag das einfach mehr und wenn ich moderiere, dann habe ich das auch einfach mittlerweile viel, dass wir uns wirklich große Redeblöcke überlegen, in Absprache mit der Autorin, mit dem Autor und dann halt wirklich die Lesestellen erstmal kurz halten und dann in Rücksprache mit dem Publikum verlängern, ne? Wenn du merkst, die können noch, die haben noch Bock.
Ja, ja.
Aber ich finde halt einfach.
Das finde ich voll schön, weil ich finde so ein bisschen, dass man mal kurz hört, wie der Text funktioniert, gerade wenn du jetzt kommst und hast wirklich noch nichts davon gehört und sagst, das interessiert mich einfach, das klingt doch interessant, klingt doch gut, dann das einfach so zu haben, ist ja trotzdem schön.
Ja, und vor allem, wenn du Fragen stellst, die sich darauf beziehen. Genau. So baue ich meine Moderation, also ich habe ja morgen erst wieder eine Veranstaltung, da moderiere ich die Premierenlesung in Leipzig von Bettina Wilpers neuem Roman und wir haben im Vorfeld telefoniert und die Textstellen besprochen und das ist halt super, wenn du in deinen Fragen direkt auf was referieren kannst, was die Leute gerade gehört haben.
Dann
haben macht
sie auch ein Gefühl,
es Sinn.
Ne? Dann musst du auch nicht so viel drumherum erklären, wie jetzt die Form ist oder so, sondern dann hast du einen kleinen Eindruck schon, den du gleich sagen kannst. Wie stehst du, noch eine Frage zu Publikumsfragen?
Gemischte Gefühle. Also einerseits finde ich es total schön, das Publikum einzubinden, weil ich finde auch, dass, also in den meisten Fällen gibt es irgendwie nicht so wirklich Fragen, finde ich, das ist meine Erfahrung. Mhm. Und wenn es Fragen gibt, dann sind es häufig Leute, die tatsächlich irgendwie sehr Bock haben, darüber zu sprechen. Und dann genieße ich das auch irgendwie, muss ich sagen, dass man sich mal so austauscht. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Lesung in Dresden und dann sind 6 Leute gekommen. Das war mitten in der Woche.
Mhm.
Und ich verbuche das überhaupt nicht als eine Lesung, die nicht gut gelaufen ist, weil das war total cool. Also es war super intim und wir konnten ganz viel dann über mein Schreiben reden und ich mag das irgendwie dann auch, ne,
dann
das so voll auszukosten.
So ein direktes Gespräch.
Ja, und in so eine Tiefe, die du dann vielleicht nicht hast, wenn du merkst, so es sind viele Leute und da kommt man jetzt gar nicht so nah ran irgendwie. Wie geht's dir damit?
Ich kenne auch die unangenehmen Sachen. Naja, ich meine, die unangenehme Vorstellung ist halt, dass Leute dann zu viel Raum für sich beanspruchen, ne? Dass sie irgendwie anfangen, und es gibt's schon auch ab und zu. Ich habe aber das Gefühl, es passiert in Deutschland noch ein bisschen weniger, weil die Leute noch ein bisschen scheuer, sage ich mal, sind. Du hast es dann eher so im Nachhinein, dass dann vielleicht noch so die ein oder andere Person ein bisschen arg lang noch den Autoren, die Autorin oder mit dir so ein bisschen ein Gespräch führen will und dann alles von sich erzählen will, was ja ganz nett sein kann, was aber auch sehr anstrengend sein kann. Aber so dieses, aber die Horrorvorstellungen kenne ich eigentlich eher quasi von so Aufzeichnungen von Lesungen, auch aus dem angloamerikanischen Raum, wo dann jemand erstmal erzählt, was er für ein Riesenfan ist und wie toll das ist und dass das alles sein Leben verändert hat und so weiter. Und man schon so denkt nach dem ersten Satz oder nach dem zweiten so, das ist einfach blöd, das gehört hier jetzt einfach nicht hin, ne? Weil es gibt so einen gewissen Raum, der entsteht, finde ich, bei so einer Lesung und dessen Rahmen auch idealerweise eingehalten wird irgendwie so.
Das stimmt.
Und das ist eine Frage, nicht zu lang und so weiter.
Ja, und ich finde aber auch, das würde ich von mir als Moderatorin dann schon erwarten, dass ich ein Prinzip entwickle, wie ich sowas charmant, aber bestimmt abmoderieren kann. Ja. Und das gehört für mich auch so zum Learning irgendwie zu sagen, wenn ich zum Beispiel, ne, ich finde es zum Beispiel total schön, was du erzählt hast von Benedict Wells, dass er irgendwie sich die Zeit nimmt, dir da in dein Buch dann reinzuschreiben, wo du dir Tipps abholen kannst und so. Und gleichzeitig, wenn man so Kapazitäten hat, das auch einfach zu machen, weil zu merken, die Leute sind so dankbar dafür und du kannst denen damit wirklich weiterhelfen und gleichzeitig aber zu sagen, hier, ich habe jetzt gerade irgendwie 1,5 Stunden auf dieser Bühne gearbeitet, ich brauche jetzt eine Pause und deswegen kann ich jetzt hier nicht weiter mich unterhalten oder so. Und das erwarte ich dann schon auch, dass man so als erwachsener Mensch, sage ich jetzt mal, sowas rüberbringen kann, ohne dass die andere Person sich total vor den Kopf gestoßen fühlt.
Voll. Und du hast auch recht, das ist eine Sache der Moderation, aber viele sind da doch krass überfordert, weil es ist gar nicht so leicht, weil du bist halt auf der Bühne, du bist eh mit dem Mikrofon in der Hand quasi in einer Machtposition gegenüber dem Publikum irgendwie in so einer gewissen Weise, ne?
Total.
Und wenn du dann noch jemanden, der gerade aus dem Publikum was sagen will, nachdem du irgendwie 90 Minuten mit dem Autor und der Autorin geredet hast, dann sagt der 3 Sätze und du sagst so, jetzt ist aber mal langsam gut.
Ja,
so, ne?
Das ist super schwierig,
das heißt, es
total.
Ist nicht leicht, das charmant zu machen und deswegen gehen dann viele darüber dazu über, sehr gequält zu gucken und zu hoffen, dass es aufhört. So, ne? Zum Abschluss vielleicht dieses kleinen Blogs eine Frage. Gibt es eigentlich jemanden, den oder die du gerne auf der Bühne erleben würdest? Also Autoren jetzt, Autorinnen, wo du sagen würdest, dass da würde ich hingehen. Ich meine, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass du das nicht so extrem krass hast, diese Verknüpfung mit dem Autor, der Autorin, obwohl wir natürlich jetzt in unserem Podcast schon immer mal wieder auch über die Biografien und die Hintergründe reden, aber gibt es da bei dir irgendjemanden?
Ich habe doch mal geschwärmt und gemeint, ich bin jetzt auch Fangirl, aber ich habe schon wieder vergessen, für wen. Ah. Siehst du, so doll war es dann doch nicht. Weißt du das noch?
Vielleicht nicht so doll. Ja, und vielleicht war es auch, ist auch schon einer von den Toten, ne?
Ach ja, stimmt. Es sind immer Leute, die schon gestorben sind. Ja,
das ist natürlich ein bisschen.
Das ist ein Problem. Nee, fällt mir jetzt so spontan wirklich niemand ein. Ich schicke das aber hinterher, wenn mir doch jemand einfällt. Aber ich erinnere mich noch, dass wir beide mal auf einer Lesung waren, die wir ganz toll fanden.
Das stimmt, ja. Das war bei Espedal, ne?
Das war Espedal. Und weißt du, dass
das
ich da gerade im dritten Monat schwanger war?
Ja, das weiß ich, das hast du mir nämlich dann erzählt.
Ah ja, siehst du,
da
bin
ich
total hausieren gegangen.
Da war, ja, total.
Die Leute, die neben mir sagten, hey, übrigens, pst.
Sorry. Und dann so kam der Nächste, jetzt warte kurz, ich muss mich mal kurz unterhalten.
Ja, genau.
Nein, das war wirklich eine sehr tolle Lesung. Thomas Espedal, über den werden wir auch, glaube ich, bald mal wieder reden, weil was Neues von ihm erscheint, jetzt zur Buchmesse. Aber der war in Leipzig und der war irgendwie wie so ein großer Junge, der so richtig Bock hat, einfach so auf alles, so hatte man das Gefühl, ne? Der war ja, wir waren auch schon ein bisschen früher da, also wir haben uns ja durch Zufall getroffen. Und der ist ja dann so, kann sich noch erinnern, der ist dann so hinten irgendwie hinter die Bühne und hat versucht, da hochzuklettern und wollte dann wissen, wie das da hinten alles aussieht und so. Und irgendwann kam er mit dem Moderator, der auch sein Übersetzer ist, Hinrich Schmidt-Henkel.
Ja.
Das war eben auch ein cooles Duo irgendwie, weil die sich auch
super,
mochten. Und dann kamen die da irgendwo aus der Bühne wieder rausgestolpert, so, wo sie gerade ihre Jungs-Entdeckungsreise so gefühlt abgeschlossen hatten. Und dann kamen sie da und dann hat er ein Ding nach dem anderen rausgehauen. Ne? So, das ist auch was ich sehr schätze bei Lesungen, wenn Leute auch so ein bisschen mit der Übertreibung spielen und einfach nur mit dem Spaß und zu sagen, ey, wir haben es doch hier schön.
Ja.
Und Espedal hat dann ja irgendwie so Sachen rausgehauen wie, ja, vielleicht schreibe ich auch nie wieder. Ich habe so gerade so ein Gefühl.
Das ist seine letzte
Lesung.
Und ich dachte, oh mein Gott, ich bin Teil eines historischen Moments. Und was macht er? Er macht natürlich noch haufenweise Lesungen danach, aber ich mochte diesen Überschwang.
Aber das meine ich so, dieses einfach mal so übertreiben, einfach mal so raushauen, weil man ist doch jetzt hier da.
Ja.
Und es war wirklich eine sehr, sehr schöne Lesung. Entsprechend wäre für mich auch so, Knausgar würde ich schon gerne mal noch irgendwie so mal live sehen.
Ja.
Einfach um zu gucken, quasi, wir haben ja beide diese Mein Kampf-Bücher gelesen und danach, ja, waren wir eher so mittelmäßig begeistert von dem, was so danach kam oder von dem, was wir zumindest gelesen haben, von dem, was danach. Und trotzdem denke ich, ist das auch so eine Figur, die ich mal gerne auf der Bühne erleben würde. So geht es mir auch mit Rachel Cusk und Annie Ernaux. Und ich frage mich, ob das halt so ein bisschen was damit zu tun hat, dass dieses autofiktionale Schreiben irgendwie dann doch ein bisschen mehr Interesse weckt auf die Leute dahinter, weißt du? Ob ich quasi für die Geschichte, die einfach eine ganz erfundene Geschichte, Sally Rooney zum Beispiel oder so, würde mich jetzt nicht so mega interessieren, dass mir irgendjemand was erklärt über Figuren, die ich halt jetzt gelesen habe. Aber jemand, der oder die über ihr eigenes Leben schreibt und dann darüber schreibt und dann darüber zu erfahren, wie das so war, das aufzuschreiben, wie das mit den Leuten war, die, über die man dann schreibt, mit den Familienmitgliedern und so weiter, die Reaktion, der Umgang damit und sowas. Da habe ich dann irgendwie ein größeres Interesse dran, weißt du,
was
ich meine?
Das geht mir auch so. Deswegen. Aber vielleicht müssen wir ja unsere Espedal-Erfahrung wiederholen und vielleicht müssen wir uns dann melden, wenn sie fragen, ob noch jemand Fragen hat und sagen, warum haben sie nie wieder, warum haben sie wieder angefangen zu schreiben?
Da kommt mein Schamgefühl dann zu sehr hoch, das musst dann du machen, okay? Du meldest dich dann und sagst, Entschuldigung, aber
wir waren vor fünf Jahren da.
Das ist aber so geht das nicht. Ja, aber vielleicht kommt der echt, ne? Kann schon gut sein.
Dann müssen wir uns Karten reservieren.
Lass uns Karten reservieren.
Was vom Tage übrig blieb.
So, Josef, jetzt frag ich dich mal was zur Abwechslung. Du bist ja hier unser Germanistik-Genie.
Germanistik-Genie? Alter, ich habe 10 Semester Germanistik studiert und mich durch dieses Studium gequält. Aber ja, wir können das mal so behaupten.
Wir lassen das mal so stehen. Ich wollte nämlich wissen, was du mit dem Namen Else Lasker Schüler verbindest.
Gar nichts.
Gar nichts.
Ich sag's ganz ehrlich. Naja, also ich verbinde damit, dass es den Namen gibt, so, ne? Mhm. Und vielleicht
das
noch so,
wirklich
das ist ja schon mal gut, ne?
Minimum.
Aber kennst du die, wo du einfach so weißt, so Deutschunterricht, man verbindet mit ihr irgendwie, finde ich, Deutschunterricht. Mhm. Also wir haben sicherlich mal irgendein Gedicht von ihr gelesen. Mhm. Man verbindet, dass es sie gibt. Und vielleicht noch so deutscher Expressionismus, sowas in die Richtung.
Ja, Expressionismus ist ein gutes Schlagwort. Und man muss aber dazu sagen, dass Else Lasker Schüler nicht nur Lyrik gemacht hat, die war auch eine sehr, sehr gute Zeichnerin. Die hat auch Essays geschrieben und Stücke. Mhm. Was dich als alten Theaterfan,
Also erst bin ich hier der Obergermanist, jetzt noch der alte Theaterfan.
Genau.
Ja, okay,
ich
aber
mache
lieber
dich
alte
auch auf
Theaterfan
jeden Fall älter als du bist.
Das macht mir nichts.
Naja, pass auf. Und wir wollen heute uns an sie erinnern, da sie am 11. Februar 1869 geboren worden ist und auch ihr Todestag ist nicht so lange her, das war nämlich der 22. Januar 1945 in Jerusalem übrigens. Wie du schon gesagt hast, war sie eine wichtige Vertreterin des Expressionismus in der Literatur. Sie ist ziemlich bald als junge Frau auch nach Berlin gegangen und hat dort mitgemischt und hat sich dort auch in Kreisen von LiteratInnen bewegt. Sie war immer bekannt so ein bisschen für ihren außergewöhnlichen Kleidungsstil, so selbstgenähte Kleider, bunte Hüte. Sie hatte auch schon so einen ganz starken Hang zu dem, was man heute als Performance bezeichnen würde. Und wie wir vorhin noch gelernt haben, ja auch ein Aspekt an ihr, den Rilke so nervig fand, um das mal vorsichtig zu formulieren. Also dieses Theaterhafte, dieses zum Teil auch Aufgesetzte und Laute. Sie war sehr selbstbewusst. Und sie hat dann ja die Literatur ganz, ganz wesentlich geprägt. Sie war übrigens auch, was ich ganz spannend finde, hat sie Briefe geschrieben mit Franz Marc. Ich weiß nicht, ob der das was sagt, der Turm der blauen Pferde und so andere Sachen, die sehr bekannt sind. Ich hatte, das weiß ich noch, als Jugendliche nämlich so einen Postkartenkalender von Franz Marc. Ich kenne diese ganzen Bilder, dieser Tiger mit dem grünen Fleck und so weiter, ich weiß es nicht. Aber das fand ich ganz, ganz spannend, dass sie, und das erzähle ich deswegen jetzt so stellvertretend, dass sie eben sich ganz viel ausgetauscht hat. Gottfried Benn fand sie auch ganz toll und die haben sich ausgetauscht, die haben Literatur gemacht und sie war eben sehr künstlerisch auch. Sie hat auch immer so Kostüme gemacht und hat sich verkleidet und ist so in andere Rollen geschlüpft. Also eine sehr, sehr spannende Person auf jeden Fall. Was so das Schaffen betrifft und das auch zu einer Zeit, wo diese Art und Weise als Frau noch mal mehr aufgefallen ist und unüblicher war. Sie hat in ihren Büchern auch immer wieder den Antisemitismus angeklagt, hat das irgendwie zum Thema gemacht und ist dann auch nach Jerusalem gegangen. Das war für sie aber mehr so ein Sehnsuchtsort, auf den sie sehr viel projiziert hat. Da ging es jetzt gar nicht so sehr um Politisches tatsächlich. Sie hat das auch immer wieder als Theben bezeichnet. Das war so die Referenz, so dass sie es auch so umbenannt hat. Grundsätzlich ganz faszinierend, dass sie immer wieder Leute auch mit neuen Namen versehen hat. Also wenn sie jemanden kennengelernt hat, dann war sie die Person, die dann irgendwann gesagt hat, du heißt jetzt so und so und
ich
hat glaub, auch selber
passt
mit dieser
ein bisschen
Identität
auch zu der
gespielt.
Zeitströmung, ne? Weil ja. Im Expressionismus gibt es ja auch viel dieses, dass man sich so mit Mythologie beschäftigt hat und dass man so mythologische Figuren benutzt hat für seine Filme und Werke. Und also ne, das kam zu der Zeit auch irgendwie überall auf, wenn du quer guckst durch die Lyrik, durch die Romane, die damals erschienen sind, durch die Stücke, aber ja. Eben auch durch die Filme, die da, ja, das war ja die Stummfilmzeit
voll.
Sozusagen.
Sie ist dann auch mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten eben ausgewandert, nach Zürich zunächst, durfte dort aber nicht arbeiten. Sie war dann in den 30ern mehrmals in Palästina und ganz zuletzt ist sie dann auch zum dritten Mal 1939 dorthin, hat dort sehr verarmt dann in Jerusalem gelebt und war so als diese exzentrische und so, ja, so gefallene alte Dichterin irgendwie im Stadtbild präsent, hat so eine Ehrenrente bekommen. Einmal hat sie mit ihrem Verleger geschrieben und der hatte irgendwie gefragt, was er für sie Gutes tun kann, ob er ihr einen Gefallen tun kann und sie schrieb wohl nur Geld, 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 was ich sehr geil finde. Und was aber auch nochmal auf so eine tragische Weise deutlich macht, dass es wirklich substanziell war irgendwann. Und das war so jetzt mal in ganz groben, lückenhaften und sehr, sehr unvollständigen Zügen ihr Leben. Und ich fand oder muss immer oft an so einen Abschnitt einer ihrer Gedichte denken, den ich kurz vorlesen will. Das ist der Anfang eines Textes mit dem Titel Gebet. Und der geht so: Oh Gott, ich bin voll Traurigkeit. Nimm mein Herz in deine Hände. Bis der Abend geht zu Ende in steter Wiederkehr der Zeit. Ja, und in dieser steten Wiederkehr erinnern wir heute an Else Lasker Schüler. Josef.
Stoßen an.
Cheers und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, ich freue mich.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.